Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ein paar habe ich schon vorhin gesehen, die mich wahrscheinlich nicht kennen. Ich heiße Micha Böning, bin 28 Jahre alt, gehe schon seit meiner Kindheit hier in die Gemeinde. Und ja, so viel zu mir. Ich habe heute das Thema gewählt, kann ich fast nicht so sagen, weil mich diese Frage immer wieder beschäftigt. Wie hängt Glauben und Gehorsam überhaupt zusammen? Und widerspricht sich das nicht so ein bisschen? Und da möchte ich am Anfang erstmal über Glaube reden, damit wir auch diejenigen, die vielleicht nicht so viel mit dem christlichen Glauben zu tun haben, falls jemand hier ist, damit wir verstehen, wenn ich von Glaube rede, was meine ich damit überhaupt? Vielleicht eben ist jemand hier, der noch nie vorher in der Kirche war oder überhaupt irgendwas vom christlichen Glaube gehört hat oder der vielleicht auch noch nichts von Gott gehört hat oder von der Bibel, dann möchte ich dich bitten, dass du gut aufpasst. Und wenn du schon viele Jahre mit Jesus gehst, dann ist vielleicht das eine Erinnerung für dich. Gott hat die Welt erschaffen und jeder einzelne von uns wurde von Gott geschaffen. Das sind Wahrheiten. Und jeder einzelne ist von uns geliebt, bedingungslos. Wir können nichts, aber auch gar nichts dafür und auch nichts dagegen tun, dass wir geliebt werden von Gott oder nicht. Gottes Liebe ist absolut bedingungslos. Das sehen wir in seiner Bibel. Und da Gott uns geschaffen hat und die Welt geschaffen hat, gab es auch irgendwann mal die ersten Menschen, Adam und Eva. Und das waren die ersten Menschen, die Jesus oder die Gott missachtet haben. Denn Gott hat zu ihnen gesagt, ihr werdet des Todes sterben, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst. Und Adam und Eva aßen von dem Baum. Das wissen wir. Und sie sind gestorben. Sie wurden vom Teufel verführt, weil der Teufel möchte, dass wir Menschen in ewiger Trennung von Gott sind. Dass wir niemals mit Gott in Verbindung kommen. Es gibt den Gegenspieler von Gott. Doch sind Adam und Eva wirklich gestorben? Was ist denn dieser Tod? Sie sind auf jeden Fall nicht körperlich tot umgefallen. Aber der Tod, von dem Gott gewarnt hat, das ist der geistliche Tod. Der Tod ist die Trennung von Gott. Denn das Fehlen von Leben bedeutet der Tod. Warum fehlt das Leben Adam und Eva? Weil Gottes Leben ist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist das Leben. Und Jesus ist Gott. Also ist Gott das Leben. Und der Mensch, Adam und Eva, wurde von Gott getrennt, weil sie das Wort Gottes missachtet haben. Und Gott kann kein Böses in seiner Gegenwart dulden. Gott kann es nicht. Seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit lässt es nicht zu. Also stand der Mensch vor einem großen Dilemma, weil er wurde von Gott, in der Bibel steht, aus dem Garten, aus dem Paradies, von Gottes Gegenwart vertrieben. Der hat überhaupt gar keine Wahl gehabt. Wir Menschen haben gesündigt und haben somit diese Trennung von Gott vor uns. Die Trennung in der deutschen Sprache heißt Sünde. Oswald hat es immer wieder gesagt zu uns, Sünde kommt vom altdeutschen Wort Sund und das bedeutet nichts anderes als Trennung. Das ist nicht irgendwie was, wo wir weit herholen müssen, sondern einfach Trennung von Gott. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Wir sind getrennt von Gott. Adam und Eva wurden getrennt von Gott. Im Alten Testament, also in der Bibel, sehen wir dann, es ist auch ein Geschichtsbuch, welche Folge und Auswirkungen diese Trennung von Gott hat. Doch damit ist zum Glück nicht Schluss. Sondern Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus in die Welt, In Jesus Christus sehen wir, wie Gott ist. Und dann lebt Jesus hier und Jesus wurde ans Kreuz genagelt von uns Menschen. Er wurde blutig hingerichtet. Er wurde gewaltsam umgebracht. Jesus starb. Jesus ist an diesem Kreuz für deine und meine Sünden gestorben. Er ist gestorben für die schlechten Dinge, die wir getan haben, die du und ich getan haben. Er ist gestorben, um uns frei zu machen von der Last der Sünde, die auf unsere Schultern liegen würde, die auf meine Schultern liegen würde, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre. Ich kann alles ihm abgeben, die ganze Schuld. Doch dabei ist noch nicht genug, denn Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden aus dem Grab, in das er gelegt wurde. Er hatte damit den Tod besiegt. Der Tod hatte keine Macht über Jesus. Er konnte ihn nicht halten. Ich glaube von Herzen an das, was in der Bibel steht. Die Bibel ist Gottes Wort. Das Wort, das unser unsichtbarer Gott zu uns Menschen sagen möchte. Was er uns mitteilen möchte. Ja, sogar noch mehr. Die Bibel zeigt uns den Charakter, seine Eigenschaften. Manchmal hört man so den Satz, wenn ein Buchautor ein Buch geschrieben hat, er hat alles von sich hineingelegt in das Buch, er hat alles, sein ganzes Herzblut. Und so ist es mit der Bibel auch. Gott hat sein ganzes Sein, ja vielleicht nicht, doch ich würde schon sagen, sein ganzes Sein. Zumindest können wir Gott immer durch die Bibel erkennen. Gott zeigt sich selbst in der Bibel. Gott hat uns geschaffen, damit er mit uns in Beziehung leben kann. Und diese Beziehung können wir mit Gott wieder erleben und auch leben. Das hat Jesus für uns getan. Die Grundlage für diese Beziehung ist die Liebe. Gott liebt dich und Gott liebt mich. Denn Gott ist die Liebe. Das ist das Wesen von Gottes und das lesen wir in Johannes 4, Vers 16. Jesus spricht, nein, das ist falsch. 1. Johannes 4, 16, sorry, ich habe den Vers leider nicht aufgeschrieben. 1. Johannes 4, 16, Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn. Sag mal, das gibt's doch nicht. Doch richtig, der zweite Teil. Entschuldigung. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe, lesen wir 1. Johannes 4, 16. Jesus Christus sagt selbst, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, Johannes 3, 16. Jesus selbst sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Um gerettet zu werden, müssen wir also an Jesus glauben, an Jesus Christus glauben. Daran glauben, dass er Gott ist und an das glauben, was er für uns getan hat. Die Sündevergebung, die Errettung. Die Errettung auch von unserem Leben hier in das ewige Leben. Das ist der Glaube. Warum ist mir das heute so wichtig, um das nochmal zu sagen? Der Glaube ist die Grundlage. Ohne Glaube an Jesus gibt es keine Rettung. Dann leben wir in dieser ewigen Trennung von Gott. Und diese Trennung geht auch nach dem Tod weiter. Wenn wir körperlich sterben und wir sind getrennt von Gott, geht es nach dem Tod weiter. Wenn wir an ihn glauben und in Beziehung lebe, dann geht es auch nach dem Tod weiter. Dann leben wir ewig in der Beziehung zu Gott oder in der Trennung zu Gott. Das gilt mir und auch dir. Wenn du an Jesus glaubst, sind wir gerettet. Du wirst nach dem Tod bei Gott im Himmel sein. Im Übrigen ist es nicht nur schön, dass wir wissen, dass wir gerettet sind, sondern auch notwendig. Wir müssen wissen, dass wir gerettet sind. Tief im Herzen müssen wir das wissen, ob wir gerettet sind oder nicht. Daher gefällt es mir so, dass Johannes im 1. Johannesbrief 5,13 schreibt, dass, also 1. Johannes 5,13, für die, die es mitlesen will, ich habe gerade gehört, dass irgendjemand eine Bibel aufschlägt. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Es gefällt mir so sehr, dass er sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr es wirklich wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Also wir können es wissen. In Römer steht ja dazu, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Also wir können es wirklich wissen. Es ist mehr, ist vielleicht mehr als Glauben, das zu wissen. Aber warum ist es so wichtig, dass wir das wirklich wissen, dass wir gerettet sind? Nun will ich zu dem Gehorsam kommen. Wenn ich nicht weiß, dass ich gerettet bin, komme ich immer wieder in die Versuchung, dass ich meine Werke als Rechtfertigung nehme und denke, so schlecht bin ich ja gar nicht. Ich könnte auf die Idee kommen, dass ich gehorsam sein soll, um gerettet zu werden. Ich könnte auf die Idee kommen, dass ich gehorsam sein soll, um Gott besser zu gefallen. Das ist aber ein großer Irrtum. Wobei, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, kenne ich diese Gedanken ganz genau. So schlecht bin ich nicht. Kommt dann, denke ich, über mich selber. Jetzt sehe ich schon wieder, wie der auf dem Budefest mit seiner Frau redet. Das würde ich doch nie machen. Also so schlecht bin ich jetzt auch nicht wie jemand anders. Oder ich stehe in der Schlange draußen und warte auf einen Kaffee und jemand drängelt sich einfach vor. Ich weiß, ein geduldiger Christ wartet. Ich bin ja super. Aber wir können noch so gut sein, das nützt schlussendlich nichts, sondern der Glaube allein rettet. Es nützt auch nichts, wenn ich 10 Dienste in der Gemeinde tue. Dadurch werde ich auch nicht gerechter, sondern wirklich dieser Glaube allein, der rettet uns. Und der Grund, warum wir gerettet sind, das liegt in der Liebe Gottes. Also ihr seht schon, wir kommen um die Liebe nicht vorbei. Wenn ich dieses Glauben und Gehorsam, wenn ich das betrachten will, dann komme ich um die Liebe nicht vorbei. Es ist ganz wichtig, von der Liebe her, dass wir verstehen, dass Gott es wirklich zu 100% gut mit uns meint. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe schon einige Bücher gelesen, viele würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, so viel wie es auf dem Markt gibt. Also habe ich nur einige gelesen. Und in viele Bücher habe ich große, namhafte Männer und Frauen des Glaubens gelesen und einige haben immer wieder darauf hingewiesen, Gott meint es wirklich zu 100% gut mit uns. Das ist wichtig für unser Gottesbild, das ist wichtig für auch diesen Gehorsam, den wir Gott gegenüber bringen sollen, dem, was er sagt. Es ist ganz wichtig, dass Gott wirklich es gut mit dir und mir meint, zu 100%. Gott ist nicht hinterhältig oder böse. Er sagt nicht so und tut dann was anderes hinterrum. Auf keinen Fall. Das widerspricht total mit seiner Herrlichkeit. Gott meint es wirklich gut mit uns. Doch dann lese ich Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Haben wir ja gerade angeschaut. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ich hatte so oft Schwierigkeiten. Wie passt das zusammen? Wie kann im gleichen Vers stehen, wer an mich glaubt, oder nicht an mich, sagt ja Johannes der Täufer über Jesus. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht verloren gehen, denn der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Werde ich jetzt doch nicht durch den Glauben hundertprozentig gerettet? Ist doch so ein bisschen Gehorsam oder unsere Tate? Natürlich sind wir durch den Glaube gerecht und durch den Glaube gerettet. Also der Glaube an Gott, Gott macht uns dann gerecht. Ich muss kurz was trinken. Nur der Glaube und Gehorsam, die gehören untrennlich zusammen. Man kann sie nicht trennen. Ich sage euch gleich noch ein Beispiel, wo das vielleicht ein bisschen verdeutlichen kann. Nun möchte ich aber erst nochmal in die Bibel schauen und schaue, was Johannes im Evangelium 14, Vers 15 schreibt. Das ist das, was Jesus dann sagt. Im Übrigen, das sage ich jetzt an der Stelle, Johannes-Evangelium wurde ja roundabout 80 Jahre nach Christus geschrieben. Oder zumindest lang nach Christus. Ja, 80 kann glaube ich nicht ganz sein, ich weiß gerade nicht mehr ganz auswendig. Lange Zeit auf jeden Fall, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Dann hat Johannes sich hingesetzt als alter Mann und hat nochmal ein Evangelium geschrieben. Und der Schwerpunkt vom Johannesevangelium ist, was kann die zweite Generation, also diejenige, die nicht die, die Jesus gesehen haben, sondern die, die davon nur gehört, in Anführungszeichen nur gehört haben, was kann ich denen mitgeben? Das hat ihn so bewegt, dass er nochmal Evangelium geschrieben hat. Und deswegen ist mir das Johannesevangelium extrem wichtig, weil ich Jesus nicht gesehen habe, sondern nur ihn in der Bibel, also nur in Anführungszeichen, erlebt habe. Das ist für mich ein ganz wichtiges Buch in der Bibel. Zurück, das nur gerade in Klammern. Zurück zu Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, also es geht noch zugespitzter, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Also wenn wir Jesus lieben, dann sind wir gehorsam. Doch wir sehen das hier, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Also erst die Liebe und dann der Gehorsam. Ohne Liebe geht also mal gar nichts. Ich möchte uns ins Gedächtnis rufen, was Liebe wirklich bedeutet. 1. Korinther 13. Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und dann Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der Charakter Gottes ist immer noch das Größte, denn sein Charakter ist Liebe. Ich hinterfrage mich und mein Handeln relativ häufig. Und vor noch nicht allzu langer Zeit kam mir dabei der Gedanke, dass ich häufig mich eigentlich relativ wenig für meine Mitmenschen interessiere. Woran habe ich das festgemacht? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn jemand mit mir redet, dann ist mir das manchmal lästig. Dann interessiert es mich überhaupt nicht manchmal, was er sagt. Ich bin es manchmal leid, einfach zuzuhören. Und das war für mich ein klarer Fall. Mir fehlt es eindeutig an Liebe für mein Gegenüber. Denn wenn ich mein Gegenüber lieb, wir haben ja gerade eben 1. Korinther 13 nochmal uns angeschaut ein bisschen. Wenn ich mein Gegenüber wirklich liebe, dann interessiert es mich, was er zu sagen hat. Dann möchte ich teilhaben an seinem Leben. Und dann möchte ich ihn auch ein Stück von meinem Leben oder ihn an meinem Leben teilhaben lassen. Ich sage es nochmal, Glaube und Gehorsam lassen sich nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ich bin Christ und glaube an Jesus Christus und liebe meinen Nächsten nicht. Es geht gar nicht. Stelle mir uns vor, jetzt kommt mein Beispiel, stehe oben auf dem Eiffelturm und sage, ich glaube an die Schwerkraft. Sag zu den Leuten, die auch da stehen, ich glaube an die Schwerkraft und springe einfach runter. Also wir sehen, wenn ich an etwas glaube, dann müssen sich Auswirkungen in meinem Leben zeigen. Wenn ich sage, ich glaube an die Schwerkraft und springe aber einfach runter, das ist dumm. Das ist wirklich blöd. Also unser Verhalten muss ich dann, wenn ich sage, ich glaube an was, dann muss ich das Verhalten nach dem Ausrichten, an dem Ausrichten. Also ist so, wenn ich an Jesus glaube, dann hat es Auswirkungen in meinem Leben. Ich rede jetzt immer von mir, weil ich kann euch begrüßen, ihr seid da, aber ich rede zu mir selber. Weil mir, ich brauche das, ich muss das mir vor Augen führen. Ich, das ist was, wo ich mich ständig damit beschäftige und habe ständig Mühe damit. Also wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann hat es Auswirkungen in meinem Leben. Dann muss es Auswirkungen haben. Sonst wie wenn ich auf dem Eiffelturm stehe, sage, ich glaube an die Schwerkraft und springe einfach. Dann werde ich ihm sogar gehorsam sein. Das muss mir, habe ich mir gesagt, muss mir immer aufs Neue klar werden. Das ist die Auswirkung vom Glauben. Darum ist es für Jesus ganz klar, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Nochmal bei dem Beispiel mit dem Eiffelturm. Ich finde, es ist ein sehr einfaches Beispiel, trifft nicht jeden Punkt, aber so ist es bei Beispielen. Ich weiß, es ist überhaupt nicht leicht. Und es ist extrem leicht gesagt von hier vorne. Ich weiß sogar, wenn ich es aus eigener Kraft probiere, gehorsam zu sein, das ist unmöglich. Ich kann es gar nicht schaffen, aus eigener Kraft meinen Mitmenschen zu lieben. Brauchst du nicht probieren, ich habe es probiert, lang. Also vielleicht habt ihr es auch probiert. Zum Glück haben wir deswegen Jesus. Zum Glück will Jesus in uns wirken. Wir müssen es ihn aber auch tun lassen. Ich habe für mich festgestellt, je mehr ich mich für meine Mitmenschen interessiere, je mehr liebe ich sie wirklich. Das fällt mir auch bei meinen Arbeitskollegen auf. Ich bete seit 1,5 Jahren jeden Morgen für meine Firma, für meine Kolleginnen, für meinen Chef, meine Chefin, weil sie Jesus nicht kenne und ich will, dass sie Jesus, oder ich wünsche mir, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Ich rede jeden Morgen mit Jesus darüber, wenn ich im Firmenauto einsteige und ins Geschäft fahre. Habe ich mir fest vorgenommen. Jeden Morgen, da lüge ich vielleicht, ich vergesse es auch mal vielleicht ab und zu. Ich habe mir gesagt, ich möchte das Wort Jesus wörtlich nehmen, wo in Matthäus 28, Vers 19 steht, geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Das ist dann Gehorsam. Wenn ich es wörtlich nehme. Ich habe Jesus schon öfters gesagt, dass ich genau das tun will. Ich will hingehen und zu Jünger mache. Dann dachte ich, ja, das reicht ja, wenn ich für sie bete. Als ich dann auf dem Weg in Firma war, mal morgens, kam mir relativ schnell der Gedanke in den Kopf, deswegen gehe ich davon aus, dass Jesus war, weil ich habe mich so wohl gefühlt, wenn ich einfach nur morgens bete, das reicht doch. Und Jesus sagt, hey, schön, dass du jeden Morgen betest, aber ich habe dich dorthin gestellt, damit du ihnen das Wort Jesus sagst, mein Wort sagst, damit du die Erfahrungen, die du mit mir machst, mit ihnen teilst. Und dann war ich erstmal bedient, Mir fehlt da sehr oft der Mut, auch wenn ich eine Steilvorlage bekomme, überhaupt da Flagge zu zeigen. Und je mehr ich mich damit beschäftige, das ist das Heftige, je mehr fallen mir Situationen auf, wo ich eigentlich versagt habe. Aber dafür ist ja Jesus gestorben, gell? Ja, Jesus ist gestorben vor 2000 Jahren, vielleicht etwas mehr oder etwas weniger, aber roundabout. Er ist dort gestorben und hat dort für unsere Sünde bezahlt. Übrigens die wir getan haben und auch die wir tun werden, hat er am Kreuz bezahlt. Also wir müssen es annehmen. Wir müssen diese Vergebung, die wir haben, annehmen. Es ist kein Freischein zum Sündigen. Das schreibt Paulus ja relativ häufig mit klaren Worten. Zurück zu diesem Beispiel mit meiner Arbeitskollegin. Nun stehe ich da und habe einen klaren Auftrag und soll gehorsam sein. Im Übrigen hat jeder von uns einen klaren Auftrag. Das ist gerade ein allgemeiner Auftrag Gottes. Gott sagt, hey, live on stage übrigens ist bald. Wir können für unsere VIPs weiterbeten. Das hat uns einen klaren Auftrag gegeben für jeden, der an ihn glaubt, für jeden, der sagt, ich bin Christ. Geh hin in alle Welt und mache zu Jünger. Ein Bibelschullehrer hat mal gesagt, ich sage es nicht, ihr sollt alle aufstehen und raus nach Afrika oder nach China gehen, aber der hat mal knallhart gesagt, wenn du einen Auftrag hier hast, zum Glück habe ich einen, ich arbeite ja in einer Firma, wo ich Menschen Jesus nicht kenne, wenn du hier einen Auftrag hast, bleib hier, aber sonst ist der Auftrag, geh raus in alle Welt und mache zu Jünger. Ich möchte uns ermutigen, gehorsam zu sein und den Auftrag suchen und auch Gott zu fragen. Im Übrigen, wer ihn sucht, der wird ihn finden, sagt er. Habe ich letzte Woche als Kärtle gekriegt diese Geburtstagsgeschenke. Jetzt. Manchmal habe ich schon dann Aussage gehört. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das versuche klarzumachen, was in meinem Kopf mich schon länger bewegt mit diesem Glauben und Gehorsam. Wie hängt es zusammen? Und dass wirklich diese Grundlage die Liebe ist. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Die Liebe, die wir für andere Menschen haben. Weil wenn wir diese Liebe haben, dann kommt der Rest ganz von allein. Sonst wird Jesus nicht sagen, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, 14, Vers 15. Ach, ich habe es ja aufgeschrieben. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Sonst wird es Jesus nicht so sagen. Aber die Liebe ist da wirklich die Grundlage dafür. Und das führt mich dazu, dass ich auch schon manchmal Aussage gehört habe, wie ich kann nicht Menschen von Jesus erzählen, das ist überhaupt nicht meine Gabe. Das dachte ich auch von mir. Ich habe gemerkt, das ist falsch. Ich habe ein Gehirn bekommen, mit dem ich denken kann. Ich habe ein Gehirn bekommen, in dem ich in der Lage bin, meinen Mund zu benutzen und die Taten, die Jesus gemacht hat, zu erfassen. Und ich habe einen Mund bekommen von Gott, der mich befähigt zu reden. Also bin ich begabt. Jeder von uns ist begabt, von Jesus zu reden und mit seinen Mitmenschen von Jesus zu reden. Nutze wir doch einfach unsere Gabe. Und manchmal haben wir Ausrede. Ich weiß, ich packe so ein bisschen das vom Rico noch ein bisschen rein und der Schweizer, der da war, der hat auch so ein bisschen, ich habe diese Predigt gehört und habe gedacht, ja Mensch, das ist ja ähnlich, ein bisschen ähnlich, wie ich das gedacht habe zu sagen. Deswegen packe ich das jetzt trotzdem noch mit rein. Ich möchte dich herausfordern, dass du dir neu über deinen Auftrag, den Jesus dir gegeben hat, Gedanken machst. Ich möchte uns daran erinnern, dass Jesus für dich alles gegeben hat, damit du in Beziehung mit ihm leben kannst. Ich möchte uns daran erinnern, dass Jesus durch dich mit seinem Geist wirken will und die Dinge bewirken will, die wir gar nicht können, du und ich gar nicht können. Dieses Ich und Wir, das verwechsel ich manchmal. Ich möchte dich daran erinnern, uns daran erinnern, dass Jesus uns die Kraft geben will. Ich möchte uns daran erinnern, dass Jesus uns nicht mehr Kraft geben will, sondern die Kraft sein will. Jesus will die Kraft sein und er ist die Kraft. Er will nicht unserem alten Leben ein bisschen mehr aufpimpen, sondern er will die Kraft sein, er will komplett neu machen. Jesus fordert öfters auf im Johannesevangelium, bleibt in meiner Liebe. Ich möchte zum Abschluss noch so ein Video zeigen, wo so ein bisschen, wenn wir Ausrede haben, wo das ein bisschen deutlich machen soll, wenn wir Ausrede haben, dann schau mal in die Bibel und guck, ob ich dann immer noch Ausrede habe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Moses war ein Mörder. Gideon hatte Angst. Samson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jesaja predigte nackig. Jona lief weg von Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen ein beim Gebet. Martha hat sich um alles Sorgen gemacht. Maria war zu faul. Maria Magdalena war besessen. Den Jungen mit den Fischen und Brot kannte niemand. Die Samariterfrau schlief ständig mit anderen. Zachäus war zu klein. Petrus war zu impulsiv. Markus hatte aufgegeben. Timotheus hatte ein Magenproblem. Und Lazarus, der war tot. Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel.
Deine Worte, deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, alles erinnern, was wir vielleicht irgendwie wissen, aber ja, das ist wirklich...